Das NDR2 Update um 5 mit Dennis Schwalm.
Halbfinale und dann schafft es die deutsche Fußballfrauennationalmannschaft ins EM-Finale? Und was ist von den aktuellen Ukraine-Russland-Verhandlungen zu erwarten? Wer schafft es heute Abend ins Finale der Fußball-Europameisterschaft? Die Spanierin oder das Team aus Deutschland? In der Schweiz scheint es da einen kleinen Favoriten zu geben.
Ich hoffe doch sehr Spanien, obwohl Deutschland natürlich eine super Turniermannschaft ist. Hoffentlich auch auf der Frauenseite.
Ich sage, Spanien gewinnt 3-2.
Ich hoffe, es ein gutes Match wird. Das ist Hauptsache. Es ist schon okay, wenn Deutschland gewinnt, aber am liebsten Spanien.
Germany. Spanien, weil ich das Land cooler finde.
Ja, wahrscheinlich Spanien, denke ich. Aber die Leistung gegen Französisch war ausgezeichnet. 2-1 für Deutschland.
Ja, aber klar, die Spanierinnen sind ja auch aktuell Weltmeisterin. Aber wenn Deutschland es ins Finale schafft, dann würde das für die deutsche Torhüterin Ann-Kathrin Berger ganz besonders schön sein. Denn mit dem Spiel entscheidet sich gewissermaßen auch, ob ihr Opa zeitnah nochmal ins Stadion geht.
Mein Opa hat erst vor ein paar Tagen 92 gewonnen und hat sich wirklich noch jetzt ein Trikot angezogen. Und meine Motivation einfach ist, dass er ins Finale kommt. Er hat gesagt, Viertelfinale, Halbfinale lohnt sich nicht. Wenn, dann kommt er ins Finale. Er meint es wirklich ernst. Er kommt tatsächlich wirklich nur zum Finale. Und daher habe ich ihn auch versucht zu überreden, aber es ist eine harte Nuss.
Ja, die Motivation beim deutschen Team ist also sicher groß, nicht nur wegen des Opas von Torhüterin Berger.
Noch einmal diesen Jubel erleben.
Sie hält den Ball und Deutschland ist im Halbfinale.
Noch einmal über die Grenze gehen.
Es war ein Kampf, wir haben alles gegeben. Ich bin so unglaublich stolz auf dieses Team.
Für den großen Traum vom EM-Finale.
Jeder hat gesehen, dass die deutsche Nationalmannschaft diese Mentalität, von der immer jeder spricht oder früher immer gesprochen wurde, jetzt auch hat.
Nach dem unglaublichen Sieg des Willens im Viertelfinale gegen Frankreich wartet jetzt das Duell mit Weltmeister Spanien auf das Team von Bundestrainer Christian Wück.
Ich glaube, wir werden viel hinterherlaufen. Ich glaube, wir werden viel leiden müssen.
Als Top-Favoritinnen auf den Titel angereist, sind die dominanten Spanierinnen bisher bei dieser EM kaum ins Schwitzen geraten. 4 Spiele, 4 Siege, Zaubertore inklusive. Doch so glanzvoll die Offensive um die aktuelle Weltfußballerin Aitana Bonmati und ihre Vorgängerin Alexia Putellas den Ball laufen lässt, in der Defensive hat auch der Weltmeister durchaus Schwächen. Und auch die Statistik macht Mut. Gegen die DFB-Frauen konnte Spanien noch nie gewinnen.
Jetzt beflügelt uns natürlich auch das Wissen, dass wir eine sehr, sehr erfolgreiche Quote gegen Spanien haben für das Spiel.
Abwehrspielerin Sophia Kleinherne dürfte wieder eine wichtige Rolle einnehmen, denn der Bundestrainer hat defensiv nicht mehr viele Möglichkeiten. Außen fehlen Gwin und Linda verletzt, Innenverteidigerin Hendrich und die wichtige Mittelfeldabräumerin Nüsken sind gesperrt. Um die spanischen Kurzpass-Künstlerinnen zu stoppen, wird jede Spielerin gebraucht.
Ich glaube, man muss Spaß und Liebe daran finden zu verteidigen. Und solange du hinten kein Gegentor kassierst, stehen die Chancen sehr, sehr groß, dass du Spiele gewinnst, weil ich einfach so sehr auf unsere Offensive auch vertraue.
Auf die Offensive und auf Torhüterin Ann-Kathrin Berger. Auch sie könnte gegen Spanien wieder den Unterschied ausmachen.
Ann-Kathrin Berger rettet das Ding von der Linie. Was für eine Tat von Ann-Kathrin Berger.
Ich glaube, jetzt hat uns jede wieder auf dem Zettel.
Nur noch ein Sieg fehlt den deutschen Fußballerinnen. Für den großen Traum vom EM-Finale.
Ein Beitrag von Tabea Kunze aus dem ARD-EM-Team. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, alles Wichtige hört ihr auch heute Abend bei uns in der NDR2-EM-Show. Und damit kommen wir jetzt nochmal zur Weltpolitik und zu dem Ukraine-Krieg. Da klingt es natürlich erstmal nach einem ganz, ganz kleinen Hoffnungsschimmer. Unterhändler aus der Ukraine und aus Russland treffen sich heute Abend, um miteinander in der Türkei zu reden. Und es ist ja auch immerhin das dritte Treffen dieser Art in diesem Jahr. Nur so richtig viel ist bei den vorherigen Treffen nicht rumgekommen. Vor allem nicht, wenn man an eine Waffenruhe oder gar das Ende des Krieges denkt. Uwe Lüb, NDR 2 Istanbul. Es war ja auch lange nicht klar, ob das Treffen heute überhaupt stattfindet. Wie ist denn die Stimmung jetzt 2 Stunden vor dem Start der Gespräche?
Ja, das war also in der Tat eine ganz knappe Geschichte. Am Wochenende ist das ja aufgebracht worden, dass man sich vielleicht mal wieder treffen sollte von Volodymyr Zelensky. Und von russischer Seite war erstmal wenig bis gar nichts dazu zu hören. Und tatsächlich erst heute Nachmittag gab es dann eine offizielle Bestätigung aus Moskau, dass dieses Gespräch stattfinden wird. Das kann man auch als Eiertanz bezeichnen, weil es geht nicht um ein Treffen der Präsidenten, sondern fast schon niedrigrangiger Delegationen, ja nicht mal auf Ministerebene. Die Stimmung ist, glaube ich, etwas angespannt, soweit ich das einschätzen kann, weil ja beide Seiten schon Erwartungsmanagement in Anführungszeichen betrieben haben im Vorfeld und gesagt haben, man werde nicht zu viel erwarten dürfen von den Ergebnissen heute Abend.
Ja, aber mit welchen Ergebnissen können wir denn heute Abend rechnen?
Leider mit relativ mageren. Es wird wahrscheinlich gehen um Fragen, um die es auch beim letzten Mal schon ging. Zum einen humanitäre Fragen dürften im Vordergrund stehen. Das ist für die Betroffenen natürlich von entscheidender Bedeutung. Da geht es um einen Gefangenenaustausch. Und das Thema Schutz ziviler Infrastruktur könnte auf der Tagesordnung stehen. Und dann wird man über die sogenannten Memoranden, also die Positionspapiere, vermutlich reden. Da hat jede Seite aufgeschrieben, wie sie es sich vorstellt, wie man zu einem Frieden kommen kann. Aber da gibt es noch sehr, sehr viele Fragen. Welche genau ist unklar, aber das ist Grund gewesen, warum Kreml-Sprecher Peskow gesagt hat, man dürfe hier nicht zu viel an Ergebnissen erwarten.
Aber das ist ja erstmal nicht nichts, nur trotzdem so richtig voran geht es in diesen Verhandlungen nicht. Vor allem das große Ziel, eine Waffenruhe, kommt nicht so richtig zustande. Woran liegt das?
Die Positionen, die sind letzten Endes so verhärtet. Das heißt, der Weg zueinander zu finden, der ist unglaublich weit. Russland beharrt ja auf seinen Maximalforderungen. Und die Ukraine sagt, wenn wir das machen, dann kommt das einer Kapitulation gleich. Und von daher ist kaum zu erwarten, dass es sehr viel schneller vorangehen wird. Ich glaube, man muss es als was Positives werten, dass überhaupt wieder miteinander gesprochen wird.
Hollywood. Das war ja mal der Ort, an dem die großen Filme entstanden sind. Und hier in Deutschland war es vielleicht dann Babelsberg in Potsdam. Aber diese Zeiten, die haben sich ein bisschen gewandelt. Durch die großen Streaming-Anbieter ist der Markt da deutlich vielfältiger geworden. Nur für die deutsche Filmbranche hat das bislang offenbar keine großen Gewinne gebracht. Kulturstaatsminister Weimer will deshalb die Streaming-Dienste dazu bewegen, mehr in den deutschen Film zu investieren. Nicole Markwald, NDR 2 Berlin. Geht's denn dem deutschen Film wirklich so schlecht?
Na, in der Tat ist es so, dass die Aufträge zurückgehen. Also der Werbemarkt ist geschrumpft, es gibt weniger Geld von den Sendern, es gibt weniger Geld für Produktionsstätten. Viele Produktionen werden ins Ausland verlegt, denn erstens gibt es da Steuervorteile, zweitens niedrigere Kosten. Na, und dann haben wir auf der anderen Seite halt diese sehr, sehr großen Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon und Co. Die haben hier in Deutschland rund 40 Millionen Abonnenten, ja, und verdienen damit ungefähr zwischen 3 und 4 Milliarden Euro Umsatz. Also wirklich viel Geld. Und die Bundesregierung in Form von Kulturstaatsminister Wolfram Wainer sagt, hey, ihr solltet von euren Einnahmen auch was hier vor Ort lassen.
Und jetzt hat der Kulturstaatsminister die Branchenvertreter ins Kanzleramt eingeladen. Wie genau will er denn jetzt diesen deutschen Film stärken an der Stelle?
Naja, er möchte, dass diese Streamer halt dazu gebracht werden, mehr in deutsche Serien und Filme zu investieren, aber auch in Produktionsstandorte. Da gibt es auch ein Beispiel bei unseren Nachbarn, nämlich in Frankreich funktioniert das schon so. Da haben sich die Streaming-Anbieter selbst verpflichtet, nach ein bisschen Druck von der Regierung dort, einen festen Teil ihres Umsatzes wieder in Frankreich zu investieren. 20% nämlich. Also das ist dieser eine Weg, der gegangen werden kann, diese Selbstverpflichtung. Aber der Kulturstaatsminister hat auch schon gesagt, dass er eine Verpflichtung per Gesetz nicht ausschließt. Das heißt jetzt also für die großen Streamer, sie müssen künftig was von ihrem Gewinn hier lassen, ob sie wollen oder nicht.
Und was sagen Netflix, Paramount und Co. jetzt dazu?
Bislang habe ich noch gar nichts gehört. Ich könnte mir aber vorstellen, weil wir halt eben schon Vorbilder in anderen Ländern haben, Frankreich ist nicht das einzige, dass Wolfram Wainer da durchaus Erfolg haben könnte mit seiner Strategie.
Vielen Dank für diese Infos. Nicole Markwald war das, NDR 2 Berlin.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.